Heute ist Freitag, der 24.07. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Zuerst sprechen wir über ein neues Atomabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien. Danach schauen wir nach Indien zur sogenannten Kakerlakenbewegung. Und weiter geht es dann noch mit dem Präsidenten Daniel Ortega von Nicaragua, der die Wahlen abschaffen will. Und deswegen brauchen wir sie zum Schluss, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, die US-Regierung und Saudi-Arabien haben ein Abkommen über den Aufbau eines zivilen Atomprogramms geschlossen. Unterzeichnet wurde die Vereinbarung in Washington von den Energieministern beider Länder, Chris Wright und Abdulaziz bin Salman. Die Laufzeit der Vereinbarung ist auf 30 Jahre festgelegt. Ziel ist der Export von US-Technologie für den Bau saudi-arabischer Atomkraftwerke. Die USA erhoffen sich davon wirtschaftliche Vorteile und die Schaffung neuer Arbeitsplätze im eigenen Land. Saudi-Arabien wiederum möchte seinen Energiebedarf auf mehrere Energiequellen verteilen. Ja, durch die Nutzung von Atomkraft kann das Königreich mehr Erdöl auf dem Weltmarkt verkaufen. Ja, die US-Regierung, die hat genaue Details des Deals erst geheim gehalten. Ja, und US-Medien berichten jetzt aber über mögliche weitreichende Vereinbarungen. So soll Saudi-Arabien die Erlaubnis zur Anreicherung von Uran erhalten. Auch die Aufbereitung abgebrannter Brennelemente sei Teil der Vereinbarung. Beides sind kritische Schritte, die für die Entwicklung von Atomwaffen genutzt werden können. Laut einem Bericht des Wall Street Journals könnten US-Firmen eine Urananreicherungsanlage in Saudi-Arabien bauen. Voraussetzung dafür sei eine positive gemeinsame Studie über die Notwendigkeit eines solchen Schrittes. US-Energieminister Wright erklärte, dass das Abkommen höchste Sicherheitsstandards erfülle. Es solle die Verbreitung von Atomwaffen ausschließen. Außenminister Marco Rubio betonte, dass die USA kein Risiko einer nuklearen Weiterverbreitung eingehen würden. Er versuchte damit, KritikerInnen zu beruhigen. Dennoch gibt es erhebliche Bedenken. Das Abkommen enthält offenbar nicht das Zusatzprotokoll der Internationalen Atomenergieorganisation. Ja, dieses Protokoll würde internationalen InspektorInnen ermöglichen, unangekündigte Kontrollen durchzuführen und nach Hinweisen auf nicht gemeldete Aktivitäten zu suchen. Präsident Trump soll Bedingungen zugestimmt haben, die den Zugang für InspektorInnen erschweren könnten. ExpertInnen warnen vor den Folgen des Deals. Der ehemalige Berater Aaron David Miller sprach von einem gefährlichen Zugeständnis an Saudi-Arabien. KritikerInnen fürchten ein atomares Wettrüsten in der gesamten Region. Ja, und Saudi-Arabien ringt seit Jahren mit dem Iran um die Vorherrschaft. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman drohte bereits früher damit, im Falle einer iranischen Atombombe nachzuziehen. Ein weiterer strategischer Aspekt ist der Einfluss Chinas und Russlands. Saudi-Arabien hatte bereits Gespräche mit diesen Ländern über Atomkraft geführt. Die US-Regierung möchte deren Einfluss im Nahen Osten zurückdrängen. Das Abkommen wird nun dem US-Kongress zur Prüfung vorgelegt. Dort wird Widerstand erwartet. Und viele Abgeordnete lehnen die Weitergabe von Atomtechnik an eine politisch instabile Region ab. Die Sicherheitsgarantien gelten zudem als rein bilateral und damit abhängig von der Beziehung zwischen den USA und Saudi-Arabien.
Werbung.
Ihr Lieben, ihr kennt diese Momente bestimmt auch. Ich habe sie wirklich ja an verschiedenen Stellen in meinem Leben schon gehabt, dass mein Kopf einfach blockiert in entscheidenden Momenten im Studium oder im Job, dass wenn ich einen Vortrag halten musste oder vielleicht vor einer Prüfungssituation war, dass mir Fakten nicht mehr eingefallen sind. Ich habe mich vorbereitet, ich habe gelernt, ich habe wiederholt, ich habe es trainiert und dann habe ich Gedanken, die mich einfach aus dieser Situation so ein bisschen herausschleudern. Und das kennt ihr bestimmt auch, dass ihr das Gefühl habt, wenn ihr negative Gedanken habt, dass die eigene Leistung beeinflusst wird. Und ich habe einen Podcast dazu gehört, und zwar den Spiegel-Podcast Smarter Leben. Und in einer dieser Folgen erklärt der Mentaltrainer Michael Dragsal, wie wir in genau solchen Situationen unsere Gedanken steuern und auch unter Druck ruhig bleiben können. Denn oft liegt es nicht am Wissen, sondern daran, dass der Kopf einfach blockiert. Ja, und wie ihr wisst, bin ich ja schon lange großer Fan vom Spiegel, weil die Themen dort einfach immer sehr gut recherchiert sind und auch verständlich aufbereitet sind. Und Smarter Leben greift genau die Fragen auf, die im Alltag wirklich relevant sind. Mentale Stärke, Gesundheit, gute Gewohnheiten und ein bewussterer Umgang mit dem eigenen Leben. Und ich mag total, dass man aus dem Podcast dann auch direkt was mitnehmen kann. In dieser Folge konnte ich das auf jeden Fall. Und für alle, die Lust auf noch mehr haben, ihr könnt den Podcast auch live erleben im Rahmen der Zoom Podcast Week in Düsseldorf am 15.10. 20.10.2026 um 20 Uhr mit Lenne Kafka und Leon Winscheid. Also hört gerne nochmal rein. Den Link zum Podcast und zur Veranstaltung findet ihr wie immer in den Shownotes und auch im Linktree.
Werbung Ende.
Weiter geht's nach Indien. Dort setzt derzeit eine Protestbewegung die Regierung unter Druck. Die sogenannte Kakerlakenbewegung, offiziell Cockroach Janta Party, organisiert Demonstrationen im ganzen Land. Ja, den Namen dieser Bewegung verdanken sie einem Internet-Meme. Es ist eine satirische Antwort auf eine Äußerung des obersten Richters Indiens, der arbeitslose junge Menschen als Kakerlaken und Parasiten bezeichnet hatte. Die Betroffenen griffen die abwertende Bezeichnung auf und machten sie zu einem Symbol ihres Protests. Der aktuelle Auslöser für die Massenproteste ist ein Skandal im Bildungswesen. Bei der nationalen medizinischen Aufnahmeprüfung wurden vorab Fragen geleakt. Mehr als 2 Millionen Studierende waren davon betroffen. Die Prüfung musste für alle wiederholt werden. Und für viele Familien ist dies eine finanzielle Belastung, da sie hohe Summen für Vorbereitungskurse gezahlt haben. Nach dem Bekanntwerden des Betrugs nahmen sich mehr als 1 Dutzend junge Menschen das Leben. Die Forderungen der Bewegung gehen über das Bildungsthema hinaus. Sie verlangen den Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan. Zudem fordern sie Entschädigungszahlungen für die Hinterbliebenen der Suizidopfer in Höhe von etwa 90.000 Euro. Gründer der CJP ist Abir Diebke. Er erklärte, dass die Bewegung für einen langfristigen gesellschaftlichen Wandel kämpfe. Ja, und weitere Themen der Proteste sind die hohe Jugendarbeitslosigkeit und die soziale Spaltung des Landes. In der Hauptstadt Neu-Delhi kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen. Zehntausende Demonstranten versuchten, zum Parlament zu marschieren. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Augenzeugen berichteten von wahlloser Gewalt gegen friedliche TeilnehmerInnen. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 178 Personen verletzt. Das mobile Internet wurde zeitweise abgeschaltet. Der Klimaaktivist Sonam Wangchuk hungerte im Protestcamp, bis er von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht wurde. Premierminister Modi reagierte nun erstmals direkt auf die Unruhen, er kündigte strenge Gesetze und die Einrichtung von Schnellgerichten für Fälle von Prüfungsbetrug an. Er betonte, dass die Interessen der jungen Generation für ihn an erster Stelle stehen. Die Opposition unterstützt die Protestierenden und Oppositionsführer Rahul Gandhi nannte Modi den jugendunfreundlichsten Minister der Geschichte Indiens. Gandhi beteiligte sich auch an den Sitzblockaden und wurde vorübergehend festgenommen. Die CJP kündigte an, wegen der vielen Verletzten keine weiteren Märsche mehr durchzuführen, aber die Sitzblockaden fortzusetzen. Es geht nach Nicaragua. Dort plant Präsident Daniel Ortega die vollständige Abschaffung von Wahlen. Das nicaraguanische Parlament bereitet bereits eine entsprechende Verfassungsänderung vor. Der Kongress wird von Ortega und seiner Ehefrau Rosario Murillo kontrolliert. Murillo ist seit vergangenem Jahr offiziell als Co-Präsidentin im Amt. Die Reform soll laut offiziellen Erklärungen dem Erhalt von Frieden und Stabilität dienen. Ortega gab die Entscheidung während einer Rede zum 47. Jahrestag der sandinistischen Revolution in Managua bekannt. Ja, damit solle verhindert werden, dass die Opposition die Macht übernimmt. Eigentlich hätten im November 2027 die nächsten Präsidentschaftswahlen stattfinden sollen. Ja, der 80-jährige Ortega regiert das Land seit fast 2 Jahrzehnten und bereits 1979 war er am Sturz des Diktators Somoza beteiligt. Und in den letzten Jahren hat er seinen autoritären Kurs noch verschärft. Schon bei den Wahlen 2021 ließ er alle aussichtsreichen GegenkandidatInnen verhaften. Das Regime geht gewaltsam gegen KritikerInnen, die katholische Kirche und Nichtregierungsorganisationen vor. Und seit der Niederschlagung von Protesten im Jahr 2018 sind etwa 800.000 Menschen aus Nicaragua geflohen. International sorgt die Ankündigung für Kritik. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk forderte, dass alle politischen Standpunkte zur Wahl stehen müssen. US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete das Vorhaben als Beweis für den autoritären Charakter des Regimes. Und er rief dazu auf, den internationalen Druck auf die Regierung zu erhöhen. Die Regierung von Donald Trump hat bisher jedoch kaum konkrete Maßnahmen gegen Nicaragua ergriffen. Expertinnen sehen hinter dem Schritt vor allem die Sorge, Ortegas seine Macht zu verlieren. Ja, die im Exil lebende Politikerin Dora Maria Teles wertet die Ankündigung als Zeichen von Unsicherheit. Sie berichtet von wachsender Unzufriedenheit innerhalb der nicaraguanischen Armee und Polizei. Und zudem soll Ortega durch eine chronische Erkrankung gesundheitlich geschwächt sein. Seine Frau Rosario Murillo hat ihren politischen Einfluss zwar ausgebaut, genießt laut BeobachterInnen jedoch wenig Unterstützung in der Bevölkerung. Das Ehepaar setze daher weiterhin auf Abschottung und Kontrolle. Wir brauchen sie, die Good News. Ein Gericht in Paris verpflichtet den Energiekonzern Total Energies, die möglichen Klimafolgen seiner Öl- und Gasprodukte offenzulegen. Künftig muss das Unternehmen auch erklären, wie es mit den daraus entstehenden Risiken umgehen will. Die Entscheidung wird als Fortschritt für mehr Transparenz im Umgang mit Klimarisiken großer Unternehmen gewertet. Das Gericht machte deutlich, dass Klimarisiken Teil der unternehmerischen Verantwortung sind und eine direkte Vorgabe zur Verringerung der Öl- und Gasförderung erteilte es aber nicht. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier dann am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.